Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute wieder zusammen mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hallo, Henrik. Guten Tag.
Ich habe ja die letzten Folgen mich ein bisschen intensiver mit dem Klimawandel auseinandergesetzt. Eher aus der technischen Sicht. Und jetzt kommst du ins Spiel und bist mal der betriebswirtschaftliche Counterpart. Wie siehst du das Thema Klimawandel als Betriebswirt, als Ökonom?
Ist das da erinnere ich mich an ein super spannendes Gespräch, was ich vor ein paar Wochen mit einem Bekannten geführt habe, der eine ganz andere Perspektive eingenommen hat, als ich oder wir das normalerweise tun. Ich fasse das jetzt mal auch vielleicht ein bisschen bunter gemalt, als es in Wirklichkeit rübergekommen ist, zusammen. Der hat gesagt, lasst mal den ganzen Hokuspokus, sondern lasst uns lieber eine völlig andere Richtung einschlagen, nämlich zu lernen, mit diesen ganzen Folgen, die ja sowieso alle gar nicht mehr aufhaltbar sind, zurechtzukommen. Der sagt, was nützt es, wenn wir uns in Deutschland kaputt sparen und irgendwelche Tropfen auf heiße Steine verbringen, die aus einer globalen Perspektive überhaupt gar keine Wirkung entfalten, außer vielleicht folkloristische Vorbildwirkung. Und lasst uns lieber lernen und forschen und Lösungen entwickeln, wie wir mit den Problemen, die jetzt gerade auf uns zurollen, beziehungsweise die schon da sind, einfach umgehen können. Also lasst uns lieber ein bisschen mehr in die Klimaanlagenforschung investieren, als zu überlegen, wie wir vermeiden, dass es draußen so warm wird, zum Beispiel. Fand ich super spannend. Und mit dieser Nachhaltigkeit, mit dieser Vehemenz hat diese Diskussion auch vorher nie einer mit mir geführt. Und ich muss zugeben, dass ich bei dem einen oder anderen Punkt von ihm selber auch überrumpelt war und kurz gesagt habe, ja, okay, da hast du recht. Und ich habe gedacht, das ist ein super Thema, jetzt legst du es hier auf den Tisch, das könnten wir doch auch mal aufgreifen.
Ja, also ist eine sehr interessante Perspektive und ich glaube, es gibt viele, die so oder so ähnlich denken, die wirklich sagen, also wir fahren sowieso den Karren vor die Wand, dann lass uns zumindest gucken, wie wir da einigermaßen gut dann aussteigen können.
Genau.
Aber wir müssen jetzt nicht in eine teure neue Bremse investieren, von der wir gar nicht wissen, ob sie die Geschwindigkeit so stark bremst, dass wir halt nicht frontal gegen die Wand fahren.
Richtig.
Also da aus der Wissenschaft oder technischen Sicht, physikalischen Sicht, ist das die Herausforderung? Wir müssen was tun. Denn wenn wir gar nichts tun würden, also einfach sagen, komm, Emissionen, lass Emissionen sein, wir bleiben bei Kohle, Öl und Gas, ist die Folge, dass wir nicht bei 1,5 oder 2 oder 3 Grad Temperaturerhöhung bleiben bis zum Jahrhundertende, sondern dann vielleicht sogar in Richtung 5 Grad, 6 Grad gehen. Das ist dann wirklich erstmal nur reine Physik. Solange wir dem System Energie zuführen, indem wir einfach die Treibhausgasemissionen nicht reduzieren, schaffen wir uns quasi eine Art Wärmedecke um die Erde. Und die macht es immer, immer wärmer. Denn während der Zeit der Dinosaurier waren es halt 12 Grad mehr. Dem Ökosystem Erde ist das am Ende des Tages egal. Und da ist ja die erste Frage, wenn wir gar nichts machen, der Wandel auf 6 Grad, das wird sehr unangenehm. Also da kriegen wir, glaube ich, eine Klimawandelanpassung nicht hin.
Was bedeutet das, wir kriegen das nicht hin?
Also was kriegen wir nicht hin? Was haben wir an Folgen? Also einmal man muss unterscheiden zwischen den materiellen und nicht materiellen Schäden, die entstehen, Und dann haben wir auch eine Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Schäden. Also ganz klar ist, ne, haben wir ja in Rheinland-Pfalz im Ahrtal gesehen, das haben wir jetzt dieses Jahr in Griechenland und in Libyen gesehen, ne, einfach zerstörte Infrastruktur, ne, wir haben Ernteausfälle durch die Dürren, das haben wir in Deutschland jetzt auch schon gesehen. Wir haben indirekt, ne, wenn der Rhein nicht ausreichend Wasser führt während der Dürrephasen im Sommer, müssen wir den Schiffsverkehr einschränken. Das heißt, wir kriegen Probleme bei den Lieferketten. Und wenn wir dann auf die immaterielle Seite gehen, also durch die Hitzewellen, und das haben wir damals schon 2003, als wir den ersten Hitzesommer hatten, kann man tatsächlich nachweisen, dass wir eine höhere Sterblichkeit hatten. Insbesondere betrifft das natürlich dann alte oder kränkliche Menschen, die sterben, obwohl sie nicht hätten sterben müssen, wenn wir normale Wetterbedingungen gehabt hätten. Mhm. Und was dann auch noch passiert, auch das ist eine Sache, die erstmal immateriell erscheint, die Artenvielfalt bricht zusammen. Das sehen wir jetzt schon, wenn du heutzutage beim Auto fährst, hast du ja deutlich weniger Insektenflecken auf der Windschutzscheibe als noch vor 20 oder 30 Jahren, weil einfach die Biomasse der Insekten zurückgegangen ist durch den Klimawandel. Da sagt jetzt jeder, ach, das ist ja nicht so schlimm. Und wenn die Temperaturen jetzt immer weiter steigen, werden diese Extremwetterereignisse insbesondere noch weiter zunehmen. Das heißt, das, was im Ahrtal vor 2 Jahren passiert ist, wird dann vielleicht auf jeden Fall häufiger passieren. Und je mehr Energie wir zuführen, desto häufiger oder desto größer wird die Wahrscheinlichkeit. Dass wir zum Beispiel jetzt im Mittelmeer dieses Jahr zum ersten Mal so eine erste Art eines Hurricanes sehen, ist eine Folge der Temperatur im Mittelmeer. Mhm. Das wird weiter passieren. Wenn wir sagen, wir tun nichts, dann steigt einfach die Häufigkeit, die Wahrscheinlichkeit und auch die Stärke dieser Schäden. Das heißt also, sich darauf anzupassen.
Boah. Aber genau das, Henrik, ist doch das Argument dieser Personen, die sagen, okay, dann liegt der Rhein trocken und es können keine Schiffe dort mehr fahren. Dann müssen wir halt auf die Straße umsteigen oder auf die Schiene. Wenn das andere Probleme gibt, was weiß ich, wenn es Hurricanes gibt, dann muss das womöglich auf Baumaßnahmen irgendeine Auswirkung haben und so weiter. Genau das sind ja die Argumente, die sagen, ja, ist ja alles gut und schön, wir sehen das auch und das ist alles ganz schrecklich, wenn es auf 5 oder 6 Grad hochgeht, aber können wir denn mit unseren Maßnahmen also mit unseren Inselmaßnahmen sinnvollerweise etwas tun, um diesen Prozess aufzuhalten? Und da ist ja das Argument dieser Gruppe, macht euch bitte nichts vor, man kann das gar nicht aufhalten. Das sind ja auch nur alles irgendwelche Schätzungen, die mit ganz vielen Hoffnungen verbunden sind. Keiner weiß es. Und wenn sich dann in 20, 30, 40, 50 Jahren rausstellt, ach, leider hat das nicht geklappt, dann sind wir aber darauf überhaupt nicht adäquat vorbereitet oder nicht adäquat, aber nicht so gut vorbereitet womöglich, wie wenn wir jetzt sofort Vollgas geben würden und uns um Möglichkeiten zum Management dieser Risiken, dieser Probleme, die dann aufkommen, zu kümmern. Das ist doch genau das Argument. Und das, wenn man ruhig zuhört, ich kann dem Argument, ich bin jetzt heute nur Teufelsadvokat, ich unterschreibe das nicht, aber ich kann dieser Argumentation was abgewinnen. Die ist nicht völlig bescheuert. Weil wir wetten ja tatsächlich nur, dass die Maßnahmen, die eingeleitet werden, funktionieren. Wissen tut's keiner.
Ja und nein. Also wir wissen sehr genau, wenn wir es schaffen, und wir müssen es schaffen, auf null Emissionen zu kommen, also keine Treibhausgasemissionen zu emittieren. Denn solange wir Treibhausgase in die Atmosphäre geben, erhöhen wir die Energie im System und damit steigt die Temperatur. Das ist physikalisch Mittelstufe. Und je mehr wir zuführen, desto wärmer wird es einfach. Und wir haben die Technologien, die klimaneutral funktionieren können. Also ne, Photovoltaik, Wind, Speicher etc., das geht alles. Und wir wissen dann auch, was das dann für Folgen oder welche Folgen wir vermeiden können durch den Klimawandel. Wenn wir jetzt sagen, das kriegen wir sowieso nicht hin, lass uns doch die uns darauf einstellen und die Infrastruktur umbauen oder anpassen, das ist viel, viel teurer. Denn wenn du sagst, ne, dann, okay, dann ist der Rhein im Sommer nicht mehr nutzbar, wir gehen auf die Schiene. Jetzt fragen wir mal bei uns im Verkehrsministerium nach, wie gut der Infrastrukturausbau im Schienenverkehr ist. Und der zweite Vorteil, Schiffe können eine vielfache Menge von Gütern transportieren im Vergleich zum Auto oder dem LKW oder zum Schiff. Das heißt also, wir kriegen unsere Infrastruktur gar nicht umgestellt. Ich will nicht gerade, China hat ja diese neue Seidenstraße da initiiert, quasi als Strecke von China nach Europa. Und da war auch eine Idee, ich glaube, Duisburg hat sich da angeschlossen an diese Schienenverbindung, die da geschaffen werden soll. Mhm. So ein bisschen mit der Idee, ja gut, wenn wir die Container halt nicht per Schiff nach Europa transportieren, lass uns auch per Zug transportieren. Die Containerschiffe sind heutzutage so riesig und so fassungsgroß, so viele Züge kannst du auf dieser Strecke gar nicht schicken, um eine Handvoll Containerschiffe zu ersetzen. Also wir können in vielen Stellen unsere Infrastruktur gar nicht anpassen an die dann neue Situation. Wir schaffen sie jetzt schon nicht mal die 1,2 Grad, die wir jetzt ja schon erreicht haben, uns darauf einzustellen. Wir stehen auch da ja erst am Anfang. Man hat ja gesehen, was jetzt in Libyen passiert ist mit dem Dammbruch. Da kann man sagen, ja, hätte da den mal besser gebaut. Haben wir nicht. Die Struktur ist nicht so, dass wir das auffangen können. Und dann müssen wir es reparieren. Und das ist natürlich noch mal teurer. Mhm. Also da würde ich sagen, das ist kurzfristig gedacht sicherlich, also würde ich mal sagen, jetzt plausibel. Ne? Wir reagieren nur, aber die Reaktion ist um ein Vielfaches. Ich habe jetzt leider die Zahlen nicht im Kopf und finde die jetzt wahrscheinlich auch nicht so schnell. Auch da gibt es natürlich erste Studien, dass das auf jeden Fall ein Vielfaches kosten würde, die Klimafolgen zu beseitigen oder sich darauf einzustellen, als wenn wir präventiv agieren würden.
Ja, das ist das Interessante. Ja, da würde ich, also ich habe diese Studien noch nicht gesehen, aber das fände ich wirklich mal spannend. Auch das sind womöglich belastbare Studien. Das will ich ja gar nicht verteufeln. Und das muss man wirklich, glaube ich, mal vergleichen und gegenüberstellen. Und die Idee, auch Ressourcen in das Management, in den Umgang mit den Themen, die ja ganz klar auf uns zukommen, auch bei geringeren Erwärmungen zu investieren, die finde ich auch persönlich wirklich nicht ganz blöd.
Ja, also wir werden sicherlich auch einen Mix brauchen, denn wir sind ja schon mitten im Klimawandel. Die 1,5 Grad werden wir voraussichtlich nicht erreichen. Also wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir auch Gelder brauchen. Und die großen Versicherungsgesellschaften, also die Münchner Rück zum Beispiel als großer Rückversicherer der Versicherungsgesellschaften, die bilden ja jetzt schon Rückstellungen. Und die ersten Versicherungsgesellschaften fangen ja auch schon an, unterschiedliche Schäden gar nicht mehr zu versichern. Also in den USA kriegst du zum Beispiel für viele Extremwetterereignisse keine Versicherung mehr. Mhm. Was ja dann Existenzen bedroht, wenn du dann irgendwo in Florida oder South Carolina lebst und irgendein Hurricane erwischt dich dann. Und dann sagt die Versicherung, nicht unser Problem.
Jetzt sage ich mit einem Zwinkerauge, du erinnerst dich an wahrscheinlich einige Podcasts, wo ich mein Lieblingsargument immer wieder bemühe, der Markt richtet's und der wird's auch da richten, zu einem gewissen Grad, weil wenn ich ein Haus irgendwo hinbaue, wo es unmöglich ist, eine Elementarversicherung abzuschließen, dann baue ich das Haus vielleicht nicht. Ja. Und damit reguliert sich auf eine gewisse Art und Weise ja auch das Schadensrisiko. Weil die Leute dann womöglich vorsichtiger werden. Oder dann, was weiß ich, ich fantasiere jetzt rum, ja, wenn sie dann halt unbedingt in der Nähe eines hochwassergefährdeten Flusses bauen wollen, vielleicht auch, weil das Grundstück so billig ist und kein anderes haben wollte, dann müssen sie halt einen Sonderpreis für einen Brandschott oder einen Wasserschott oder so einbauen und bestimmte technische Hochwasserschutzelemente in ihr Haus einbauen. Da wird es schon Mechanismen geben nachher, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ich war im Sommer in Paris und habe Leute besucht, die direkt an der Seine wohnen. Und da ist es in der ganzen Straße völlig normal, dass das, was wir als Erdgeschoss bezeichnen würden, gar nicht bewohnt ist. Hm. weil das passiert regelmäßig, dass die Szene da ein bisschen höher ist. Die haben uns auch Bilder gezeigt, wo die Kinder mit dem Ruderboot vorm Haus rumgefahren sind. Und dann wird halt dieses Erdgeschoss überflutet. Das sind nur Abstellräume, die kann man schnell mal leerräumen, wenn man weiß, es kommt. Und die gehen damit um einfach. Das ist ja ein banales Beispiel für diese Argumentation. Aber die sagen, wir müssen uns halt darauf einstellen, wie das ist. Und ab und zu ist die Szene halt viel zu hoch. Und deswegen sind die Erdgeschosse dieser Gebäude in der Straße einfach nicht bewohnbar. Fertig.
Ja, das, also so war es ja früher, ne? Als es noch keinen Hochwasserschutz gab und auch keine Wettervorhersagen. Also da gehen wir mal, da brauchst du wahrscheinlich gar nicht so weit zurückgehen in der Geschichte der Menschheit. Das war ja, also jährlich hast du das Hochwasser gehabt, da konntest du dich darauf einstellen. Und dann haben wir halt Techniken entwickelt, die uns davor schützen, dass wir halt, ne, dass es halt keine Schäden verursacht. Man darf in dem Zusammenhang auch nicht vergessen, die Zahl der Personenschäden, formulieren wir es mal so, also die Todesfälle durch solche Katastrophen, durch solche Wetterkatastrophen, hat abgenommen, weil wir immer besser geschützt sind und auch eben, ne, wir wissen ja eine Woche vorher oder Tage vorher die Route von so einem Hurricane, dann musst du halt in eine Turnhalle gehen oder in einen Schutzraum und kannst danach wieder zurück. Aber also uns betrifft es in Deutschland nicht. Das ist ja was ich als Amerikaner jetzt in Florida und Co. wahrscheinlich einmal im Jahr muss ich das machen oder alle paar Jahre. Das nervt ja trotzdem, weil da hast du ja keinen Bock drauf. Aber die Auswirkungen, also das eine sind ja dann wirklich die materiellen Schäden an der Infrastruktur, da müssen wir dann wieder aufbauen. Es wird dann nur so sein, das Ahrtal, das ist jetzt 2 Jahre her, die Schäden sind immer noch nicht beseitigt. Und wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das nochmal passiert, werden wir irgendwann in den Zustand kommen, dass wir Regionen, die geschädigt sind, nicht wieder aufgebaut haben, bevor sie den nächsten Schadensfall haben.
Ja.
So, dann sagst du, ja gut, dann müssen wir wegziehen. Genau. Aber wenn ich jetzt mein Haus habe, was vielleicht vermeintlich auch sicher war und dann durch den Klimawandel unsicher wird, denke ich auch, ja, ich kann es mir gar nicht leisten, als Person woanders hinzuziehen. Und wenn das jetzt auch Regionen der Welt machen, die nicht so hoch entwickelt sind wie Deutschland oder wie Europa, dann fangen die an zu laufen.
Absolut.
Das beobachten wir jetzt auch schon. Ja. Also die Flüchtlingskrise, die wir 2015 hatten, auch das ist...
Ja, natürlich. Ich weiß genau, was du sagen willst. Und ich glaube, das ist auch eines der allergrößten Probleme, was auf uns in Europa zukommen wird, wo es ja überhaupt noch gar keinen Plan gibt, wie wir dem jemals gewachsen sein könnten. Wenn aus Regionen, die dann zukünftig nicht mehr bewohnbar sind oder nicht mehr unkompliziert bewohnbar sind, wenn die Leute einfach losgehen und sich einen neuen, sicheren Platz suchen und wenn der halt zufällig bei uns ist, dann finden das viele Leute wahrscheinlich zunächst mal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und das wird jetzt zu richtig großen, auch kulturellen und sozialen Problemen führen. Ich glaube, genau. Darauf müssen wir uns einstellen, ja.
Und da haben wir ja gesellschaftlich gar keine Lösung zu. Immerhin sind wir beide keine Gesellschaftswissenschaftler. Aber eine Migration von Menschen, die dann in solche, die kommen jetzt nach Europa, weil es hier sicher ist vor den Klimafolgen. Und wir kriegen die ja nicht integriert. Also Deutschland nicht, Frankreich nicht, Europa nicht.
Ja.
Und das wird dann in den USA wird das auch ähnlich passieren, dass auch dann aus den mittelamerikanischen Staaten Leute in die USA, auch innerhalb der USA. Also ich habe jetzt hier noch eine Studie vom Umweltbundesamt gerade mal aufgemacht zum Thema Veränderung der landwirtschaftlichen Erträge von Weizen, Reis, Soja und Mais, also den Hauptnahrungsmitteln, die wir nutzen. Und unter den aktuellen Bedingungen, die wir jetzt gerade haben, also wenn wir jetzt in Richtung der, ich sag mal, 3 Grad gehen, 3,5, vielleicht sagen wir 4 Grad, sind die USA landwirtschaftlich quasi tot. Die haben Einbrüche im Bereich Weizen, Reisanbau, Sojaanbau, Maisanbau von über 50% Verlust.
Wahnsinn. Die Frage, die sich da aufdrängt, ist natürlich, okay, es ändert sich etwas. Gibt es dann vielleicht zukünftig heute kältere Gebiete, ungeeignete Gebiete? die dann zukünftig genutzt werden können für Weizenanbau, um das zu kompensieren?
Ja, das geht. Also, ne, dann haben wir künftig Norwegen, das Land der Orangen. aber es entstehen natürlich neue Gebiete, ganz klar. Ne? Also, das rutscht alles nach Norden, Richtung Kanada, sicherlich auch in Russland, Richtung Sibirien. Das heißt, da entstehen dann fruchtbare Regionen, auch Skandinavien. Aber der Gewinn dieser neuen Flächen kann den Verlust der jetzigen Anbauflächen nicht kompensieren. So, und dann kriegen wir natürlich auch ein globales Ernährungsproblem. Dann könnte man jetzt, ne, wenn man jetzt wirklich mal den Teufelsadvokat mal bis zum Ende reiht, sagen, ja gut, dann wird sich das System Mensch auch neu sortieren. Dann sind es halt keine 8 Milliarden mehr, sondern nur noch 4 Milliarden oder nur noch 2 Milliarden. Wo man sagen muss, das sollte jetzt auch nicht unbedingt unser Ziel und Anspruch als aufgeklärte Gesellschaft sein, zu sagen, gut, dann verrecken sie halt alle. Das darf ja nicht sein. Dazu sind wir ja viel zu weit technologisch, um das zu verhindern. Aber das wären quasi jetzt die Folgen, wenn wir nichts tun. Das materielle Infrastrukturschaden, aber auch die Lebensmittelversorgung wird in weiten Teilen der Welt echt kritisch.
Mhm. Oh, gut, wir kommen wieder zurück. Ja, ich interpretiere jetzt mal aus deinen Ausführungen das, was ich als Teufelsadvokat gerade in den Raum gestellt habe. Das wird uns nicht helfen, weil die Probleme, die es hervorbringt, so gigantisch sind, dass man sich gar nicht, dass es unmöglich sein wird, sich damit zu arrangieren. Und das ist deshalb der Plan A, nämlich zu vermeiden, dass es überhaupt erst so weit kommt, also alles daran zu setzen, dass es überhaupt erst so weit kommt, dass das eigentlich die zu bevorzugende Strategie ist. Aber jetzt nochmal, und das hängt ja ganz dicht damit zusammen, hilft es was, wenn wir im Prinzip so ziemlich die Einzigen sind, die das machen? Und was können wir tun, um eine globale Wirkung oder eine globale Maßnahme zu induzieren?
Also ich glaube, wir sind, also global passiert im Moment schon sehr viel. Also China, auch wenn die immer noch sehr viel natürlich auf die fossilen Energieträger setzen, aber was in China passiert im Bereich der Erneuerbaren, also Wind und Photovoltaik, ist der Wahnsinn. Die haben mehr Wind installiert als alle anderen Länder zusammen im letzten Jahr, habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, jetzt hier in der Runde gesagt. Die Investitionen global in Erneuerbare steigen auch massiv an, vor allen Dingen in Photovoltaik, weil das halt eine sehr einfache und sehr schnell zu installierende Technologie ist. Was glaube ich, und dann sind wir ja wieder beim Marktthema, und das sagen auch die großen Ökonomen, dass wir einen globalen, ich glaube, die nennen das irgendwie CO2-Club oder Klimaclub bräuchten. Denn Europa hat ja mit den CO2-Zertifikaten schon erst einen richtigen Schritt gemacht, dass wir einen Markt entwickeln, um CO2-Emissionen zu bestrafen. Dass das immer teurer wird, die Produkte immer teurer werden, die CO2 emittieren. Und wir damit ein Steuerungsinstrument haben, um grüne, nachhaltige Technologien zu fördern. Die Amerikaner gehen ja gerade einen anderen Weg. Die haben ja quasi große Investitionsprogramme aufgesetzt in grüne Technologien. Aber das ist mehr eine Subvention, eine Anschubfinanzierung. Was aber, und da bist du jetzt wieder der Experte, nicht dazu führen muss, dass wir CO2 in dem Maße einsparen, weil das kein Steuerungsinstrument ist, um die CO2-Emissionen auf Null zu bringen über einen Preis. Denn das muss ja eigentlich unser Ziel sein. Wir müssen CO2 so teuer machen, dass der, der es machen will, es macht und dabei arm wird und alle anderen Vorteile haben. Und das ist, glaube ich, ökonomisch das Ziel, dass wir das nicht nur in Europa machen, sondern dass alle, zumindest die großen Länder, also China, USA, Indien, Kanada, Japan, Brasilien, Mexiko, dass die alle mitmachen. Und da sind wir heute noch nicht. Die UNO hat das noch nicht hingekriegt, dass wir so eine Art Klima-Emissionsclub haben. Ich glaube, so wird der Klima-Club heißt der, glaube ich.
Ja, wir haben uns ja sowieso schon mal ausgetauscht, dass sowas wie so CO2-Bepreisung, Besteuerung ein super spannendes Thema auch für diesen Podcast hier ist. Und ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der wenigen Wege, die wirklich bei dieser Problematik nach oben führen werden. Wenn es der Weltgemeinschaft gelingt, sozusagen eine Währung, wenn man das so nennen möchte, dafür zu installieren.
Mhm.
Das wäre, glaube ich, ein Mittel, was funktioniert, weil dann involvierst du tatsächlich den Markt und den Konsumenten. Und dann kann auch was passieren. Dann können wirklich voller Dynamik Prozesse von den Unternehmen, von den Konsumenten eingeleitet werden, um einen Wandel herbeizuführen. Aber das funktioniert natürlich so lange nicht, wie das wir hier in Europa machen und sich in Asien oder wo auch immer überhaupt gar niemand dafür interessiert und die Konsumenten hier auch gar nicht gebunden sind daran, Produkte und Dienstleistungen zu erwerben, die halt mit diesen CO2-Preisen in irgendeiner Form belegt sind und dann lieber zu dem günstigen Produkt aus einer in diesem Sinne unregulierten freien Welt vorlieb zu nehmen. Und das ist ja das Problem. Da müsste, glaube ich, die Weltgemeinschaft hinsteuern und hinarbeiten.
Ja, genau. Und da brauchst du halt, also da musst du einen diplomatischen Konsens finden. Das ist natürlich ganz schwierig, dass alle Länder mitmachen. Ich meine, alle haben sich zu dem Pariser Klimaabkommen bekannt. Passieren tut halt nichts. Also machen wir uns da nichts vor. Aber da haben wir es ja zumindest mal gezeigt, dass wir als Staatengemeinschaft es schaffen können, dass alle Länder an einem Strang ziehen wollen. Da waren jetzt keine Verpflichtungen und auch keine Boni Mali irgendwie drin. Das international zu regeln ist etwas schwierig. Das ist ja keine Weltpolizei, die dann da irgendwie aktiv wird. Aber in die Richtung kann es gehen. Ich meine, auch in Europa, der Emissionshandel nach jetzigem Stand schließt ja viele Emissionen aus. Da ist ja, also die Gebäude sind wahrscheinlich nicht mit drin, was einfach schwierig ist. Der Flugverkehr ist mit berücksichtigt und die Energiewirtschaft. Aber die Emissionen aus der Gebäudenutzung sind nicht berücksichtigt. Und das ist natürlich ein Problem, weil das ja der größte oder einer der größten Emittenten ist. Und das global zu regeln, wäre dann ein sehr gutes Marktinstrument, um diese Klimafolgen zu minimieren. Denn die Kosten, die sonst kommen, das wird schwierig. Aber auch da natürlich die Frage, wie kriegst du das in den unterschiedlichen Staatsformen umgesetzt, dass es halt nicht immer nur dieses Kurzfristdenken gibt, wobei da demokratische und nicht demokratische Staaten sich ja nichts tun. Wir haben auch genug autokratische Staaten mit Alleinherrschern, die ja auch keinen 20-Jahres-Plan haben, den sie ernsthaft umsetzen. Und das ist halt, glaube ich, keine Regierungsform, die besser auf den Klimawandel reagiert. Die sind alle gleich schlecht. Also nicht die Regierungsform, aber die Maßnahmen der Regierung. Mhm. Weil das ist echt gar nicht so einfach. Von daher, also, kannst du deinem Bekannten sagen, in die Richtung sollten wir nicht gehen. Oder hatte der noch ein Argument, wo wir sagen, ja, eigentlich hat er doch recht?
Nee, das, was ich vorhin schon sagte, ja, sein wesentlicher Treiber war, wir konzentrieren uns auf etwas, was womöglich am Ende nichts bringt und wo wir allein sind und wo wir eine ganze Industrie womöglich stark beschädigen. Das ist ja, was derzeit auch in allen Zeitungen kolportiert wird. Warum investieren wir eigentlich nicht viel, viel mehr in Möglichkeiten, mit den Problemen, die sowieso auf uns zukommen werden, umzugehen?
Ja, wobei da tatsächlich, wir wissen ja gar nicht, was auf uns zukommt. Also wenn man jetzt den großen Kipp oder einen der großen Kipppunkte im Klimasystem betrachtet, wenn der Golfstrom tatsächlich versiegen sollte und man hat die ersten Anzeichen, dass er schwächer wird. Da kam es letztens tatsächlich also in Nature, dem Wissenschaftsjournal, und wenn da was publiziert wird, hat das schon Hand und Fuß. Und da, es gibt die ersten Anzeichen in den Messungen, dass er schwächer wird. Wenn das passiert, und das könnte sogar relativ abrupt passieren, nicht mehr in 100 Jahren, sondern schon in 50, vielleicht auch 30 Jahren, wenn wir so weitermachen, hätte das katastrophale Auswirkungen auf das Weltklima, weil dann quasi der Wärmetransportmotor aus der Äquatorregion nach Europa versiegt. Klar, dann wird es bei uns kühler werden. Aber ich glaube, die Folgen dann seriös auch zu simulieren, ist unmöglich.
Ja, ich habe auch einen Artikel drüber gelesen, das ist ja wirklich wie Würfeln. Ja, da kannst du Szenarien aufbauen, aber keiner weiß, was wirklich passiert.
Ja, geht voll. Es wird auf jeden Fall katastrophal. Und das Ding kriegen wir auch nicht wieder angeschmissen. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Also, ja, ja. Also nichts, wo wir sagen, alles klar, wir brauchen 5 Jahre und dann läuft das Ding wieder. kannst du auch schlecht irgendwelche Pumpen oder sowas im Atlantik versenken. Und da wir ja noch nicht mal wissen, was dann auf uns zukommt, haben wir einfach das Problem, die Schäden werden so groß, wir kriegen es gar nicht mehr repariert und wieder aufgebaut. Unabhängig dann von Lebensmittelversorgung und etc. Und zu sagen, ja gut, dann löscht sich die Menschheit selber aus. Also, und dann kommt die nächste Spezies, die es vielleicht besser macht. Also, das kriegen wir besser hin als Menschheit. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir, wenn wir beide dann im Altersheim irgendwo sitzen, Heizdecke oder Kühldecke auf den Schoß.
Ja, wollte gerade sagen, eher eine Kühlung. Ja.
War wahrscheinlich eher so eine Kühldecke auf dem Schoß und jemand, der uns dann Luft zufächert oder unsere Kindeskinder dann sagen werden, guck mal, wie bescheuert waren die im 20. und 21. Jahrhundert und warum haben die nicht viel früher reagiert, um die Welt zu haben, die wir jetzt haben. Das hätten wir auch viel einfacher haben können. Ich glaube, das wird dann irgendwann in den Geschichtsbüchern stehen. So wie, wieso ist das Römische Reich untergegangen? Wieso haben die das in ihrer altrömischen Dekadenz nicht hingekriegt und sind überrannt worden? Das ist so meine Hoffnung, dass das irgendwann in den Geschichtsbüchern steht. Ach, die Menschheit ist auch doof, aber sie haben wieder die Kurve gekriegt. Hoffentlich. Aber ich glaube, dann haben wir die Fragen von deinem Bekannten oder die Aussagen hoffentlich etwas entkräftet. Da kann man noch also sehr lange, sehr intensiv drüber sprechen.
Wobei ja, natürlich, eine Antwort darauf findest du nicht. Ja, das weiß man ja nicht. Aber es ist ganz spannend, glaube ich, auch unterschiedliche Perspektiven mal zu erfahren und sich darüber Gedanken zu machen, ob da was dran ist oder nicht. Und ich würde auf keinen Fall immer gleich sagen, ist nichts dran, nur wir haben recht. Ich finde es immer spannend, auch völlig gegensätzliche Meinungen anzuhören und mal ruhig drüber nachzudenken, ob da was dran sein könnte vielleicht an dieser Argumentation.
Nee, klar, die hört man ja immer wieder in der Presse oder in den Medien. Aber tatsächlich, die Folgen wären so katastrophal. Das kann das nicht das Ziel einer Volkswirtschaft sein, zu sagen, wir lassen alles abreißen und bauen wieder auf. Das ist wirtschaftlich nicht wirklich sinnvoll. Aber das sagst du, musst du jetzt als Betriebswirt sagen, ob das eine nachhaltige Unternehmensstrategie ist, zu sagen, lass uns alle 5 Jahre sprengen und neu bauen. Das könnte schwierig werden. Gut, ich glaube, dann sind wir durch mit dem Thema. Also, haben es mal angerissen. Aber ich glaube, das werden wir wahrscheinlich hier und da nochmal aufgreifen. Das wird uns wahrscheinlich auch mal so ein bisschen begleiten mit den Klimafolgen.
Na, mit Sicherheit.
Prima, dann würde ich sagen, besten Dank, Christian, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Danke an dich und bis in 14 Tagen. Tschüss.
Ciao. In der nächsten Woche sprechen wir in der Podcast-Folge über den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Rahmen der Energiewende. Also welche Rolle kann KI spielen, um die Energiewende voranzubringen? Wir werden KI sicherlich einsetzen in verschiedenen Bereichen der Energiewende. Das wollen wir uns dann nächste Woche mal ansehen und in 2 Wochen dann wieder die Folge gemeinsam mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.